Heute können Fachabteilungen alleine Software einführen. In vielen Geschäften und Unternehmen ist die Software quasi das Gesicht des Unternehmens, auch der einzige Bezugspunkt für die Kunden, für die Nutzer.
Dass der Fachkräftemangel gerade im IT-Bereich wohl auf absehbare Zeit nicht weggehen wird und dass genau diese No-Code- und Low-Code-Ansätze helfen können, Digitalisierungsprojekte umzusetzen, die sonst wahrscheinlich einfach ins Stocken kommen würden.
Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hallo Zukunft, dem Podcast aus dem Silicon Saxony rund um Technologiethemen und alles, was die Mikroelektronik und Softwarebranche so interessiert. Ja, Software is eating the world, sagt Marc Andreessen, und aus ganz verschiedenen Gründen hat er damit absolut recht, denn ob Uhr, Industrieroboter oder Waschmaschine, heutzutage funktioniert eigentlich nichts oder, naja, sagen wir fast nichts ohne Software. Immer mehr Softwarelösungen werden benötigt, gleichzeitig gibt es aber einen eklatanten Mangel an IT-Fachkräften. Wie sich die Softwarebranche in den letzten Jahren geändert hat und welche Rolle hierbei Lösungen wie Low- und No-Code spielen, die versprechen, so einfach wie Lego bauen zu sein, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Tobias Nestler und Stefan Ehrlich. Natürlich erklären wir euch auch, was die beiden Begriffe überhaupt bedeuten, stellen Best Practices vor und schauen wie immer ein bisschen in die Glaskugel. Ob Low-Code und No-Code ein Hype sind oder die Lösung für all unsere Herausforderungen, das solltet ihr nach dem Hören dieses Podcasts auf jeden Fall beantworten können. Bleibt also dran, es lohnt sich. Herzlich willkommen, lieber Tobias und lieber Stefan. An erster Stelle ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für meinen Podcast heute genommen habt. Ja, ich habe gerade noch mal meine Hündin Wilma gestreichelt. Was habt ihr in Vorbereitung auf das Gespräch gemacht?
Also ich habe mir ein Glas Wasser hingestellt, damit ich in der hitzigen Diskussion mit dem Tobias auch ausreichend Spucke behalte.
Das ist sehr gut. Tobias, was hast du gemacht?
Ich habe mir hier noch mal einen extra Raum gesucht, sodass wir hier ungestört sind und auch der Ton hoffentlich die ganze Zeit in guter Qualität hier bereitsteht.
Prima. Ich habe es in der Anmoderation ja schon angesprochen. Wir reden heute eigentlich über zwei Themen, die aber irgendwie doch direkt miteinander in Verbindung stehen. Und damit es für euch da draußen jetzt leichter ist, meine beiden Gäste auseinanderzuhalten, sprechen Tobias erst wir beide über die sich verändernde Softwarelandschaft, bevor wir, Stefan, dann noch tiefer in unsere beiden Themen Low-Code und No-Code eintauchen.
Ja.
Prima. Gut, dann fangen wir jetzt wirklich an. Tobias, du bist Geschäftsführer von DevBoost und bei uns im Silicon Saxony sowohl im Fachbereich Software als auch im Vorstand aktiv. Du hast durch diese Arbeit einen, ja, das kann man einfach so sagen, hervorragenden Einblick in die Softwarebranche ganz allgemein. Vielleicht kannst du für alle, die DevBoost jetzt noch nicht so gut kennen, kurz erklären, womit ihr und natürlich auch du euch tagtäglich so beschäftigt.
Ja, danke, Julia. Also, wie du schon gesagt hast, ich habe letztendlich zwei Perspektiven. Die eine ist aus dem Fachbereich Software, wo ich natürlich viel mit anderen Unternehmen aus der Softwarebranche zu tun habe, dort vor allen Dingen so die unternehmerischen Herausforderungen mitbekomme, also seien es so Rahmenbedingungen, als auch diese allseits bekannten Querschnittsthemen, Fachkräftethematiken etc. Bei DevBoost als solches sind es eher die Herausforderungen sozusagen in der Entwicklung von Softwaresystemen. Wir helfen Softwareherstellern, also Firmen, die eigene Softwareprodukte haben, in der Skalierung dieser Produktentwicklung. Das meint also, wir können mit unseren Entwicklungsteams die Kunden unterstützen, Softwaresysteme so aufzubauen, dass sie zum einen künftig mehr Kunden damit bedienen können, das heißt so von Lasten und von Verfügbarkeiten von Systemen, aber auch, dass sie mit mehr Entwicklern an diesen Systemen arbeiten können. Wie müssen die dafür aufgebaut sein? Und also sozusagen bekommen wir da viele Herausforderungen mit an den unterschiedlichsten Arten dieser Systeme, ob es nur klassisch gewachsene Systeme sind oder ganz moderne Software-as-a-Service-Lösungen.
Ja, wenn du jetzt sagst, ganz moderne Softwarelösungen, dann deutest du damit quasi schon an, dass es in der Softwarewelt in den letzten Jahren auch einen gewissen Wandel gab, beziehungsweise ja, dass es wahrscheinlich heute auch einfach andere Softwaredienstleistungen gibt als noch vor ein paar Jahren. Was genau hat sich denn da geändert?
Ja, also ich denke, da ist sehr viel passiert. Wir, sagen wir so, aus den klassischen Zeiten sind Softwaresysteme ja unterstützende Systeme für die Fachabteilungen gewesen, also ein ERP, Enterprise Resource Planning, ist ja ein Backoffice-System.
ERP, kurz erklärt. ERP-Systeme sind das zentrale, IT-basierte Nervensystem eines Unternehmens. Sämtliche Daten, als auch Prozesse zu Finanzen, Personalwesen, Fertigung, Logistik, Services, Beschaffung und anderen Bereichen werden hier zentral abgebildet. Heutige ERP-Systeme müssen riesige Datenmengen verarbeiten und auf die individuellen Unternehmensprozesse der Kunden angepasst werden. Sie sind zumeist als Cloud-Anwendung verfügbar und nutzen zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz. Dementsprechend aufwendig ist es, diese Systeme zu programmieren, anzupassen und zu betreiben.
ERP, Enterprise Resource Planning, ist ja ein Backoffice-System. Es sind große Systeme gewesen, die für lange Entwicklungszeiten hatten und von der IT gewartet und gepflegt wurden. Und mit dem ganzen Einzug von Webtechnologien, Mobiltechnologien wanderte sozusagen die Software immer mehr hin zum Kunden. In vielen Geschäften und Unternehmen ist die Software quasi das Gesicht des Unternehmens, auch der einzige Bezugspunkt für die Kunden, für die Nutzer. Und hat also eine ganz andere unternehmerische Bedeutung bekommen. Zusätzlich ist vielleicht dritte Weiterentwicklung, es ist natürlich das Thema Cloud. Also das heißt zum einen, die Betriebsumgebung der Software ist eine andere, es ist weg aus der eigentlichen Hand der IT oder aus dem eigentlichen Gebäude. Große monolithische Systeme zerfallen immer mehr in Komponenten, einzelne Artefakte, die es gilt, miteinander geeignet zu verknüpfen. Und Software als solches ist auch, wird quasi permanent aktualisiert, ist nichts mehr, was man einmal baut und übergibt, sondern was sich ständig weiterentwickelt und wo es ständig dran gearbeitet wird.
Vielleicht können wir da nochmal einsteigen. Also dieser Zerfall oder dieses Zerfallen von großen Systemen, das du gerade angesprochen hast, was bedeutet das denn für die Geschäftsmodelle der Softwarefirmen, beziehungsweise was für Herausforderungen oder auch Aufgaben, mit denen sich Softwareunternehmen heutzutage auseinandersetzen müssen, folgen denn daraus?
Ja, also das hat viele Einflüsse, angefangen dafür, wie Software eingekauft wird. Ja, also früher ist das auch in der klassische Aufgabe der IT gewesen oder des CTOs. Heute können Fachabteilungen alleine Software einführen. Diese Software-as-a-Service-Lösungen haben geringe Einstiegsbarrieren, können mit der Kreditkarte bezahlt werden und für einzelne Nutzer sind sie mehr oder weniger sofort verfügbar. Die Software wird auch dadurch, dass sie nicht mehr nur einmalig gebaut und geliefert wird, auch in so Abo-Modellen regelmäßig bezahlt. Also die ganzen Einnahmeströme ändern sich. Und für das Bauen von neuen Systemen werden natürlich die Markteintrittsbarrieren für neue Player immer geringer. Ja? Also dadurch, dass viele Komponenten verfügbar sind, man auf vielen bestehenden Plattformen etc. aufsetzen kann, ist es natürlich einfacher, neue Produkte an den Markt zu bringen. Und der letzte Punkt ist, dass natürlich die Software als solche großen Anteil sozusagen der Interaktion mit dem Kunden und dem Nutzer hat. Und sie wird dadurch einen der zentralen Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb und damit für die Unternehmen immer wichtiger und schwerer outgesourced werden zum Beispiel.
Also wenn jetzt Software zu so einer Art USP wird, ja, also für das Unternehmen immer wichtiger wird, dann betrifft das ja nicht nur die Softwareunternehmen, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch eigentlich alle Unternehmen, ne, bis hin zu Verwaltung, Behörden und vielen anderen Bereichen mehr. Was bedeutet denn dieser Zuwachs, von dem du gerade gesprochen hast, für den Arbeitsmarkt ganz generell?
Ja, dieser Fachkräftemangel natürlich, der wird verstärkt durch die von dir genannten Punkte. Weniger Entwickler sind verfügbar und im Endeffekt bedeutet das, dass die Softwareentwicklung als solche natürlich auch teurer wird. Es gilt, sich gut zu überlegen, wofür man die Softwareentwickler letztendlich auch genau einsetzt.
Vielleicht kannst du da mal so ein paar Strategien nennen, um auch in dieser starken Konkurrenzsituation zukünftig zu bestehen?
Ja, Julia, das sind für mich eigentlich zwei große Bereiche, auf die es da gilt zu schauen. Das eine ist, Entwickler, Fachkräfte zu gewinnen und dann an sich zu binden. Das geht los damit, dass man gute Arbeitsbedingungen für seine Entwickler schafft, also dass sie eine hohe Wirksamkeit verspüren, sich fachlich weiterentwickeln können, dass es eine gute Unternehmenskultur gibt. Das ist die Grundlage, um dann glaubwürdig eine eigene Arbeitgebermarke aufzubauen und die zu kommunizieren. Darüber hinaus ist die Ausbildung, auch Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter natürlich auch eine Alternative zu Neueinstellungen. Und letztendlich sieht man auch, dass die Unternehmen immer mehr versuchen, weitere Quellen zu erschließen, ja, sei es also im Nearshoring-Bereich, das heißt, dass man mit Partnern oder sogar mit eigenen Gesellschaften im Ausland arbeitet, um an weitere Fachkräfte zu kommen, in dem Zukauf von ganzen Unternehmen eine Strategie ist, um mit Mitarbeitern zu wachsen, oder in dem eben eine Zusammenarbeit mit externen Spezialisten und Entwicklungsteams forciert wird.
Auch ihr habt schon mal über Recruiting von Software-Spezialisten im Ausland nachgedacht? Dann werdet Teil des neuen Fachkräftesicherungsprojekts Hallo India, Grab Your German Job von Intapp Network. Intapps Recruiting-Spezialisten unterstützen euch mit verschiedenen Maßnahmen bei der Fachkräftesuche in Indien und bringen sie euch direkt an euren Dresdner Standort. Meldet euch für mehr Informationen per E-Mail unter contact@hallo-india.com.
Und der andere Aspekt ist eher die Frage, wie setzen wir denn jetzt diese knappe und immer teurer werdende Ressource des Entwicklers denn effizient ein? Ja, welche Aufgaben gilt es denn zu machen? Und hier sind halt Strategien, dass man über Automatisierung manuelle, repetitive Aufgaben eliminiert, zum Beispiel in der Qualitätssicherung oder Auslieferung von Software, in den Betriebsumgebungen ganz viel automatisiert wird. Das ist eine Antwort. Eine weitere ist, dass es halt diese bestehenden Softwaresysteme, dass die so weiterentwickelt werden, dass beispielsweise die Entwicklungszeiten für neue Funktionalitäten verkürzt werden, indem Vorteile von heutigen Cloud-Plattformen für diese Systeme überhaupt erstmal aufbereitet werden und einsetzbar sind und indem eine höhere Wiederverwendbarkeit von Komponenten so eines Systems erreicht wird, und dass diese dann teilweise auch durch existierende Standarddienste oder sogenannte Managed Services ersetzt werden können. Also einzelne Bestandteile von Dritten, wie zum Beispiel Notifikationsmechanismen oder Nutzerverwaltung, die man dann in seine Anwendung integriert und nicht mehr selber bauen muss. Ja, und genau in diesen ganzen Modernisierungen und Weiterentwicklungen von den Systemen helfen wir beispielsweise unseren Kunden. Und dem vorgelagert gilt es natürlich, einen Wert auf ein gutes Produktmanagement zu legen. Hier ist zentral halt die Frage, was müssen wir denn künftig selber bauen, ja? Und für einen Softwarehersteller ist das halt wirklich den Fokus auf das Kernprodukt, dort, wo er sich von seiner Konkurrenz differenziert, wo die zentrale Wertschöpfung ist. Und das zu formulieren, in klaren Anforderungen an die Entwicklung zu geben, das verkürzt dann wiederum die Entwicklungszeiten und hält halt den Standard hoch. Und die Frage, wo Individualisierbarkeit oder kundenspezifische Varianz notwendig ist, die stellt sich halt auch für die Softwarehersteller. Und hier sieht man einen Trend, dass mehr und mehr individuelle oder so kundenspezifische Konfigurationen von Systembestandteilen oder Geschäftsprozessen dem Endanwender zugänglich gemacht werden. Also dass er mehr für ihn speziellen Aspekte Einfluss hat und die mitgestaltet. Ja? Und das sind solche Sachen wie Eingabeformulare, regelbasierte Aktionen, die Systeme auslösen können, ganz auf den Fall des einzelnen Kunden zugeschnitten. Und da gibt es verschiedenste Umsetzungen von einfachen Webbaukasten bis hin zu ganzen Low-Code-Umgebungen.
Ja, lieber Tobias, vielen Dank für diese super Überleitung. Besser hätte ich es nicht machen können. Und damit, Stefan, sind wir bei deinem Thema. Du hast technische Informatik studiert. Du hast mir aber heute versprochen, fast keine Fachsprache zu verwenden. Ja, du bist Vorstand der SQL Projekt AG. Bevor wir gemeinsam darauf eingehen, warum Low-Code oder No-Code eine super Möglichkeit sind, gute Software zu bauen oder auch bestimmte Teile meiner Architektur zu ersetzen bzw. zu ergänzen, stell doch die SQL Projekt AG mal ganz kurz vor und erklär den Zuhörerinnen und Zuhörern, die euch bis jetzt noch nicht kennen, welche Berührungspunkte ihr mit den Themen Low-Code und No-Code überhaupt habt.
Ja, sehr gern. Danke, Julia. Also Wir helfen, und der Tobias hat das vorhin schon so ein Stück gestreift, Fachabteilungen können ja heute auch selber Software einführen und das passiert auch an vielen Stellen. Die Unternehmen sind in einem ganz großen digitalen Wandel und wir helfen den Unternehmen dabei, dass diese einzelnen Softwarekomponenten miteinander kommunizieren können. Überall finden wir heutzutage Software, die jetzt nicht von sich aus in der Lage ist, meistens eine saubere Kommunikation mit anderen Softwarekomponenten im Unternehmen zu realisieren. Und dafür haben wir seit vielen Jahren ein eigenes Produkt in der Entwicklung und schon bei vielen Kunden erfolgreich im Einsatz, was diese Verbindungen schafft und die Übergänge managt, die Schnittstellen im Griff kriegt und die Prozesse quasi über diese IT-Systeme hinweg automatisiert. Und damit wir den Kunden nicht in eine weitere Abhängigkeit schieben mit unseren Softwaresystemen, haben wir uns vor vielen Jahren entschieden, das als Low-Code-Plattform zu entwickeln. Das heißt, der Kunde wird selber in die Lage versetzt, mit dieser Plattform seine Geschäftsprozesse grafisch zu modellieren, die Systeme anzubinden und sich quasi selber um seine Prozessautomatisierung im Unternehmen zu kümmern. Und damit geben wir ihm das Heft des Handelns quasi in die Hand.
Und für alle, die eben auch mit den Begrifflichkeiten jetzt noch nichts zu tun haben. Und bevor wir da weiter einsteigen, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was Low-Code generell bedeutet, was No-Code bedeutet und wo sich beide Begriffe voneinander differenzieren.
Also Low-Code und No-Code tragen es ja beide schon im Namen. Das heißt, beim Bereich No-Code komme ich mit dem klassischen Code, mit dem der Softwareentwickler ja normalerweise seinen Tag verbringt, überhaupt nicht mehr in Verbindung. Wir schieben da nur noch kleine Bausteinchen, kleine Lego-Bausteinchen so hin, dass eine Anwendung rauskommt oder ein automatisierter Prozess rauskommt, ein Workflow, eine App, ja, was man sich vorstellen kann. Und im Bereich Low-Code mache ich das zum Teil, habe teilweise dann aber die Möglichkeit, durch das Nutzen von gängigen Programmiersprachen eigene Bausteinchen zu bauen, die ich dann wieder dort integrieren kann. Mhm. Und es gibt auch Lösungen, wo ich das tun muss, um am Ende zu einer vollständigen Anwendung zu kommen. Also auf der einen Seite mehr Flexibilität, teilweise aber auch in der Tat mehr Arbeit.
Bevor wir so auf die Hürden oder auch die Grenzen von Low-Code und No-Code später vielleicht nochmal kurz eingehen. Also ich habe so die ersten Erfahrungen oder zumindest ist es das, was ich immer im Kopf habe, wenn ich das jetzt höre, ist so dieses typische Website-Bauen. Ja, also dass man per Drag-and-Drop sich einzelne Bestandteile von so einer Website zusammenbastelt. Mhm. Seit wann gibt es denn diese Form der Programmierung? Was waren die ersten Use-Cases und kamen die eher aus der Industrie oder kamen die eher aus dem Anwenderbereich?
Wenn ich mich zurückentsinne, so in den 90ern, als ich mein IT-Studium absolviert habe, da gab es schon die ersten Ansätze und dann würde ich sagen, es kommt aus der Industrie, weil dort haben sich damals versucht, die Softwareentwickler das Leben einfacher zu machen und bestimmte Codeabschnitte, die man normalerweise immer wieder von Hand codet, dann halt nicht nochmal und nochmal und nochmal zu coden. Das heißt, man hatte dann Code-Generatoren, hatte damals von der IBM Visual Edge, weiß gar nicht, ob es das noch gibt, wo man sich dann wirklich in der objektorientierten Entwicklung seine Objektmodelle grafisch zusammenbauen konnte und dann über Generatoren dann, sag ich mal, den Rumpf in der Programmiersprache erzeugen lassen konnte und sich dann wirklich fokussiert um die Business-Logik kümmern konnte und die dann reinprogrammieren musste. So fing das an und ich glaube, doch kommt definitiv aus dem Bereich der Industrie. Und irgendwann hat man dann halt den Anwender mit reingenommen. Und so Website-Programmierung ist heutzutage vielleicht gar nicht so im Fokus, wenn man über Low-Code oder No-Code spricht. Ganz früher hat man das ja mit Tools wie Frontpage und mit HTML gemacht. Musste man sich richtig gut auskennen, gab es ganz dicke Bücher. Und heute ist das ja im Endeffekt auch das Arrangieren von Layout-Boxen und Texten auf der Website in einer grafischen Variante. Und wenn man dann noch eine Möglichkeit hat, an der einen oder anderen Stelle mit JavaScript oder Style-Sheets das Aussehen zu verändern, ein bisschen Funktionalität reinzubringen, dann ist es Low-Code. Ich kenne viele No-Code-Editoren für Webseiten. Mittlerweile bietet eigentlich jeder große Hoster bietet die an. Also eindeutig die Kategorie Low-Code oder No-Code.
Du hast jetzt gesagt, da werden einfach Bausteinchen hin und her geschoben und dann kommt am Ende eine Programmierung oder eine Lösung raus. Das klingt jetzt also für einen Laien wie mich sehr einfach. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man da relativ schnell auch an seine Grenzen kommt, vor allem wenn man jetzt sehr individuelle Ansprüche hat oder eigene Projekte eine gewisse Komplexität bekommen, die eben auch diese Möglichkeiten der Bausteinchen überschreiten. Was würdest du sagen, sind Grundvoraussetzungen, damit die Integration, denn Tobias hat das ja vorhin super erklärt, dass es jetzt heutzutage hauptsächlich darum geht, quasi eigens programmierte Bestandteile, die den USP eines Unternehmens zum Beispiel auch ausmachen, mit Low-Code- oder No-Code-Anwendungen zu ergänzen oder ja einfach diese beiden Systeme zu integrieren. Was sind also Voraussetzungen, damit so eine Integration am Ende erfolgreich wird?
Also ich glaube, über eins darf Low-Code oder No-Code nicht hinwegtäuschen, dass man die konzeptionelle Arbeit vorher macht. Das muss es nicht heißen, dass man den klassischen Wasserfall anwendet und monatelang sich über ein Konzept Gedanken macht, aber man sollte schon wissen, wo man hin will und wie das Endprodukt in einer ersten oder zweiten und dritten Variante dann auch funktionieren soll. Das heißt, die Erarbeitung von Prozessabläufen, wie sie passieren sollen und von Funktionalitäten, wie ich sie brauche oder von Masken, die ein Anwender dann auch anwenden können soll, da muss man vorher schon die Intelligenz reinstecken, die man normalerweise im Code-Bereich auch reinstecken muss, also im Pro-Code-Bereich. Weil natürlich ist so der Spieltrieb mit den bunten Lego-Steinchen, mit so einer Plattform, der ist relativ groß und ich klicke da mal was zusammen, ich gucke da mal, was geht und ich bin ja eigentlich schon fertig und das ist dann meistens ein Druckschluss. Und es gibt mittlerweile auch Stimmen, die ganz laut sagen, es sollten eigentlich Softwareentwickler sein, die die Low-Code-Projekte leiten oder steuern oder zumindest begleiten, damit das strukturierte Denken und das Zerhacken von großen und kleinen Problemstellungen, damit das beim Low-Code und No-Code nicht verloren geht.
Also ist dann Low-Code und No-Code doch kein Thema für zum Beispiel Fachabteilungen, sondern doch eher nach wie vor für die IT-Abteilungen? Weil meine Ansicht war jetzt immer so ein bisschen, dass wir natürlich auch, und das hat Tobias ja vorhin auch schon gesagt, über Low-Code und No-Code-Anwendungen eben auch ein Fachkräfteproblem lösen könnten. Wie siehst du das?
Also bestimmt nicht ganz schwarz-weiß, also entweder oder. Ne? Also die Zusammenarbeit der IT-Abteilung mit der Fachabteilung wird, glaube ich, auch mit Low-Code oder No-Code nicht weggehen. Vielleicht mit No-Code ein bisschen mehr, aber wenn ich in der Fachabteilung es halt nicht gewöhnt bin, Software zu erstellen, dann ist die Frage nicht das Werkzeug, sondern dass ich die Kompetenz aufbauen muss, mit der man halt Software erstellt. Und ob das dann mit einem Low-Code-Ansatz von der einen oder der anderen Firma passiert oder mit No-Code oder ob man dann die eigene IT-Abteilung mit der Umsetzung beauftragt, ist ja am Ende die Werkzeugfrage. Was definitiv passiert, ist eine Verschiebung des Arbeitsaufwandes aus der IT-Abteilung raus in die Fachabteilung, weil man die natürlich viel, viel intensiver einbeziehen kann. Die können ja ihre Prototypen und ihre Mockups zum Testen dann da doch wesentlich mehr selber erstellen, als das vielleicht früher die Möglichkeit gab. Die können wesentlich schneller Änderungen vornehmen, wenn sie sagen, ich will es an der Stelle ein Stückchen anders oder die Funktionalität ein bisschen anders. Also die Arbeit verteilt sich mehr in die Fachabteilungen rein. Ich sage, das ist schon ein Trend, der deutlich zu sehen ist.
Und wahrscheinlich aber auch ein besseres Verständnis und innerhalb der Abteilung oder zwischen den Abteilungen sicherlich.
Das würde ich unterstreichen. Also ich kenne das früher noch als studierter Softwareentwickler, war man immer auch am Anfang so ein bisschen konditioniert in diese klassische Schnittstellen denken. Ne? Lass die mal ihre Anforderungen artikulieren da in der Fachabteilung oder beim Kunden. Und wir machen dann auf der Basis ein Konzept. Und man hat teilweise ja heute noch so ein bisschen die Tendenzen, wenn der Fachanwender, der die Anwendung braucht, nicht in der Lage ist, sich so auszudrücken, dass das die Softwareabteilung versteht, dann sind die Dissonanzen vorprogrammiert. Und wenn man jetzt aber gemeinsam an einer Low-Code-Plattform sitzt, dann hat man schon wesentlich mehr auch den Teamgedanken. Ne? Dann geht es halt wirklich eher um eine Aufgabenteilung in einem gemeinsamen Projekt und das sind dann nicht zwei Projekte. Ne? Früher war es halt ein Konzeptprojekt und ein Umsetzungsprojekt. Das verschwimmt jetzt. Und ich glaube, das ist gut, weil da bleibt dann auch auf jeder Seite viel hängen. Du hast gerade gesagt, gegenseitiges Verständnis. Und das macht dann die Folgeprojekte, denke ich mal, auch wieder wesentlich fluffiger.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Stefan, vielleicht kannst du uns ja mal so in 2, 3 Beispiele mit reinnehmen, bei denen die Integration einfach super funktioniert hat, auch oder gerade weil die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gut war.
Also im Projektbereich fallen mir auf jeden Fall so Kunden aus dem öffentlichen Dienst ein, witzigerweise. Also die digitalisieren hinter den Kulissen viel, viel schneller, als man das als Bürger normalerweise mitbekommt. Man hört ja immer bloß so, was alles nicht geht und wie weit andere schon sind. Da gibt man sich schon intensiv Mühe. Und auch gerade hier in Sachsen, wo wir halt unsere Kunden haben, gibt es halt Projekte wie eins, was wir letztlich umgesetzt haben. Da ging es um Daten aus dem Baukataster für einen Bauantrag online abzufragen, das wurde innerhalb von 7 Wochen realisiert. Und das sind größtenteils vom Kunden selber. Ja, das ist eine Zusammensetzung gewesen aus einem Formulartool. Das Produkt Formcycle, mit dem kann man sehr leicht grafisch das Formular für den Bürger zusammenschieben, ein Stück Workflow hinten dran. Und dann ging es in eine Integrationsplattform, die die Daten dann ins Dokumentenmanagementsystem und den dortigen Workflow geschickt hat, damit ihr einmal die Leistungserbringung des Amtes dann auch passieren konnte. Ne? Und das war, ich sage mal, innerhalb von der Entscheidung, es zu tun, bis zur Fertigstellung in 7 Wochen, das mitten in den Sommerferien, hat eigentlich gezeigt, dass mit Low-Code-Projekte deutlich beschleunigt werden können. Und ich habe es am Rande kurz erwähnt, die Fachabteilung hat das Formular selber gebaut. Da musste niemand in PowerPoint Masken malen und das einem IT-Dienstleister geben, der das dann umsetzt und dann vermutlich nicht richtig, sondern die haben das einfach wirklich selber in die Hand genommen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt gewesen, um zu zeigen, was da wirklich für Potenzial drin steckt.
Um diese 7 Wochen jetzt mal noch ein bisschen einzuordnen, kannst du sagen, wie lange sowas in einem, sag ich mal, klassischen Programmierprozess gedauert hätte?
Jetzt muss man es natürlich wieder auf den Kontext im öffentlichen Dienst mappen, aber ich würde mal sagen, 2-3 Monate hätte es schon gedauert mit allem drum und dran.
Okay.
Und ich habe vielleicht noch ein Beispiel aus dem öffentlichen Dienst. Das habe ich letztens in einem Strategie-Meeting mit der Stadt Chemnitz mitbekommen. Da ging es auch um das Thema Online-Zugangsgesetz und der dortige IT-Leiter hat in einer großen Runde halt seinen Kollegen erklärt, die in anderen Landkreisen IT-Verantwortung hatten zum Beispiel, dass sie für die Anbindung eines Formulars an ein Fachverfahren, also dort, wo dann quasi die fachliche Verarbeitung von einem Antrag läuft, da gibt es ja Spezialsysteme fürs Sozialwesen oder für die Hundesteuer und so weiter und so fort. Für so eine Anbindung haben die früher mehrere Wochen gebraucht, ja, ein fertiges Formular in das Fachverfahren anzubinden. Dann hatten sie sich vor ein paar Jahren für TransConnect entschieden, also für eine Integrationsplattform, die mit Low-Code funktioniert, haben das auf wenige Tage drücken können und dann haben sie sich, und das ist das, was ich vorhin kurz erwähnte, eine Standardmethodik überlegt, wie man in so einem Projekt vorgeht. Und jetzt hat der Kollege vor ein paar Wochen erzählt, dass er jetzt eine Formularanbindung ans Fachverfahren in wenigen Minuten realisiert. Und wenn man dann mal so guckt, man hat es früher in mehreren Wochen gemacht, jetzt ist man auf wenige Minuten runter, da kann man sehen, was da für ein Potenzial drin steckt.
Du hast jetzt zweimal das Stichwort Formular genannt. Das ist sicherlich eins, womit viele Hörerinnen und Hörer etwas anfangen können, weil jeder schon mal so ein Formular erstellt hat. Kannst du aber vielleicht noch ein paar grundsätzliche Potenziale für Low-Code- und No-Code-Anwendungen sagen, beziehungsweise einfach mal ein paar Bereiche nennen, die jetzt wirklich schon ja eine große Relevanz haben oder vielleicht sogar auch mal ein bisschen in die Glaskugel blicken, wo Zukunftspotenziale liegen könnten?
Also letzte Frage, erste Antwort, die Zukunftspotenziale liegen so nahezu überall. Es gibt mittlerweile schon Platzhirsche im Bereich der Integration, das heißt dort, wo man den Anwendungszoo, den jedes mittlere Unternehmen ja mittlerweile hat, so miteinander verbinden kann, dass da Geschäftsprozesse durchgängig und ohne Copy und Paste und ich muss es nochmal eingeben, funktionieren, also Prozessautomatisierung. Dort gibt es schon sehr viele Anbieter mit sehr reifen Produkten. Des Weiteren bei der App-Erstellung, bei der Erstellung von ganzen Anwendungen, die wir quasi im Browser nutzen können, als Fat-Client oder auch nur halt als Thin-Client. Dort gibt es schon viele. Und auch beim Thema KI und BI sind viele Sachen jetzt schon rein grafisch zusammenklickbar.
BI, kurz erklärt. Mittels einer Business Intelligence Software, kurz BI, lassen sich die im Unternehmen vorhandenen Daten sammeln, analysieren und grafisch aufbereiten. Aus unterschiedlichen Datenquellen, wie beispielsweise ERP-Systemen, werden relevante Unternehmensdaten dafür zentral zusammengeführt. Die daraus erstellten Berichte und Auswertungen dienen der Unterstützung von fundierten Geschäftsentscheidungen.
Auch beim Thema KI und BI sind viele Sachen jetzt schon rein grafisch zusammenklickbar. Vielleicht mehr bei der BI, da hat man ja mit führenden Anbietern außer Microsoft und Co. Möglichkeiten, doch relativ schnell die Datenanalysen über das Modellieren von Datenflüssen zu machen, die man grafisch modelliert. Was tue ich womit verbinden? Das sind so die Bereiche, die mir spontan einfallen. Es gibt bestimmt noch mehr. Und es findet auch schon eine Ausdifferenzierung statt. Ich habe letztens gehört, dass jemand sich ein ERP-System selber baut. Das ist ein Zaunhersteller, denn sein USP steckt in dem Algorithmus, wie man die Höhenlinie des Zaunes in Arbeitsaufträge und Materialplanung etc. umsetzt, damit die Produktion dann nahtlos stattfinden kann. Alles andere ist ja Standard, Angebotsmasken, Aufträge und so weiter und so fort. Das bauen die sich mit Low-Code zusammen und dann bauen die ihren Algorithmus da ein. Das heißt, es gibt auch dort wieder Spezialisten im Bereich Low-Code, die dann sagen, wir können am besten Anwendungen bauen, wo man eigene Logik einbauen kann. Also da ist noch viel Bewegung im Markt. Es kristallisieren sich halt gerade so ein paar Bereiche aus. Und was man in dem Umfeld, was sich da ja im Markt gerade alles so findet, wo Lücken gefüllt werden, wo Nischen entdeckt werden, als Treiber eigentlich immer dahinter sieht, ist, dass der Fachkräftemangel gerade im IT-Bereich wohl auf absehbare Zeit nicht weggehen wird. Und dass genau diese No-Code- und Low-Code-Ansätze helfen können, Digitalisierungsprojekte umzusetzen, die sonst wahrscheinlich einfach ins Stocken kommen würden. Ja? Gerade in der öffentlichen Verwaltung ist es nicht gerade der attraktivste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte. Die eigenen Fachkräfte für Verwaltungsleistungen werden auch immer weniger. Es kommen keine nach. Das heißt, dort muss mit wenigen Leuten zukünftig immer mehr geschaffen werden. Und das ist nicht bloß auf die Verwaltungsleistung bezogen, sondern halt auch auf die Digitalisierungsprojekte. Und dort ist, ich mag den Begriff alternativlos eigentlich nicht wirklich, aber wenn man guckt, was eine sinnvollste Alternative ist, dann sind das Low-Code- und No-Code-Ansätze, um das überhaupt in Zukunft noch bewältigen zu können. Das Gleiche gilt für Unternehmen. Ja, digitale Geschäftsmodelle findet man mittlerweile schon fast in jeder Kaffeemaschine. Und das geht halt nicht ohne IT, ohne Software. Und wenn die jedes Mal manuell programmiert werden müsste, gäbe es einfach überhaupt nicht genügend ITler auf dieser Welt.
Du hast vorhin gesagt, ursprünglich kommt es mal oder kommt dieser Low-Code-Ansatz auch aus einer Zeit, in der man über Generatoren zum Beispiel auch schon kleine Software-Schnipsel hat generieren können. Wenn man jetzt mal weiterdenkt und mal so ein bisschen um die Ecke geht, also um die No-Code-Ecke drumherum, wird die Zukunft sein, dass wir dieses Code schreibt Code-Thema eigentlich weiterspinnen können und dass am Ende irgendwelche künstlichen Intelligenzen unsere zukünftigen Codes schreiben und wir vielleicht so sogar das Fachkräfteproblem komplett umgehen?
Ob das dann gesellschaftlich der richtige Weg ist, das müssen wir uns noch überlegen. Aber um das auf den Inhalt einzugehen, wenn man da jetzt die Fantasie anknipst, und das hast du bei mir gerade gemacht, jetzt mal überlegt, so ein Code-Generator kriegt ja ein irgendwo fachlich strukturiertes Modell, aus dem man dann Code erzeugt. Und jetzt brauchen wir halt jemanden, der uns idealerweise automatisiert dieses Modell erzeugt, macht halt kein Mensch mehr. Und da fällt uns natürlich sofort die KI ein, die ja in der Lage ist, aus Merkmalen und aus Informationen Sachen zu abstrahieren. Die Anforderung kann aktuell, glaube ich, noch nicht lauten, ich brauche ein ERP-System. Das wird noch nicht funktionieren, aber einfache Algorithmikprobleme sind da schon gelöst worden auf diese Art und Weise. Und einfach die Tatsache, dass es schon begonnen hat, dass man auch schon die ersten Erfolge hat, sagt mir, das Thema ist durch, das wird passieren.
Ja, ich denke mal, dass du hier auf ChatGPT zum Beispiel auch anspielst. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr und in der Community auch heiß diskutiert, dass so bereits Codeschnipsel ausgespuckt werden können. Also du gibst Text ein und Code kommt raus. Aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zu unserem heutigen Thema und da auch gerne nochmal die Frage nach der Zukunft stellen. Deshalb gerne an euch beide, vielleicht Tobias zuerst an dich. Wie sieht sie aus? Was denkst du? Wird es zukünftig möglich sein, mehr oder weniger alle Lösungen über Low- und No-Code zu realisieren?
Also der Ansatz kann meines Erachtens sicherlich den Endanwender oder den Nutzer einer Software befähigen, diese Software mehr an die internen Prozesse in einem Unternehmen anzupassen oder auch sich so wiederholende Use Cases, die es gibt, so zu gestalten, dass das System einfach dahingehend erweiterbar ist. Wenn ich aber die Softwareprodukte unserer Kunden sehe und welche Logiken, Algorithmen, komplexen Workflows, Nutzerinterfaces dort von den Entwicklern umgesetzt werden, dann bin ich mir sicher, dass ein großer Teil der Kernapplikationen immer noch von Experten gebaut werden muss.
Stefan, wie siehst du das?
Also ich bin grundsätzlich da sehr optimistisch, dass da in Zukunft alles geht. Das hat natürlich was mit der Vorfertigungstiefe zu tun, von den kleinen bunten Legosteinen, die wir da zusammenstecken können als Fachanwender. Und das hat was damit zu tun, wie viel es davon gibt. Aber wenn man mal momentan beobachtet, wie stark die Entwicklungen in diesem Umfeld sind, halt bestimmte Funktionsbausteine und sei es jetzt ein Eingabefeld oder sei es eine Berechnung, zu standardisieren und nachnutzbar zur Verfügung zu stellen. Wir haben das vor einiger Zeit im Cloud-Bereich erlebt, mit einigen Vorbehalten über die Jahre. Mittlerweile ist das überhaupt kein Diskussionspunkt mehr. Und so werden wir das in Zukunft auch mit Softwarekomponenten erleben. Und es wird sicherlich immer Softwareentwickler geben, die Bausteine bauen. Aber ich bin da schon sehr optimistisch, dass Anwendungen selber aus diesem Baustein wirklich eher im Low-Code- und Low-Code-Bereich liegen und dass damit immer, immer mehr gehen wird und nähern wir uns dem alles dann doch ganz stark an. Ich denke, dass die Welt in Zukunft voller bunter Lego-Steine sein wird, mit denen man die unterschiedlichsten Sachen machen kann.
Also auf jeden Fall ein Zukunftsthema, wie passend bei unserem Podcast. Vielen Dank erstmal dafür euch beiden. Wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, wir machen am Ende immer ein Spiel. Das würde ich natürlich auch gerne mit euch machen. Und zwar ist es ganz einfach. Ich nenne euch Begriffspaare und ihr entscheidet euch für einen der beiden Begriffe. Tobias, wir haben mit dir angefangen. Deshalb würde ich sagen, antwortest du immer zuerst. Und Stefan, du kannst dann deine Antwort gleich im Anschluss loswerden. Seid ihr bereit?
Okay.
Genau, und ihr müsst euch für irgendeine Antwort entscheiden. Ihr dürft nicht weiter oder weiß ich nicht oder beides oder irgendwie sowas sagen.
Mhm. Ja.
Okay, dann geht's los. Zeitreise oder Zeitgeist?
Zeitreise.
Zeitreise.
Wissen oder Vision?
Wissen.
Vision.
Vorsprung oder Nachhaltigkeit?
Vorsprung.
Nachhaltigkeit.
Innovation oder Optimierung?
Innovation.
Innovation.
Ausbildung oder Weiterbildung?
Weiterbildung.
Weiterbildung.
Ausbildung oder Automation?
Automation.
Ausbildung.
Analog oder digital?
Digital.
Digital.
Mobile oder Desktop?
Desktop.
Mobile.
Low-Code oder No-Code?
Low-Code.
Low-Code.
Standardisierung oder Individualisierung?
Standardisierung.
Individualisierung.
Gegenwart oder Zukunft?
Zukunft.
Zukunft.
Ja, super. Vielen Dank. Das war's schon. Es war sehr spannend. Man hat gehört, dass ihr an einigen Stellen doch aus gleichen und aber doch sehr unterschiedlichen Welten kommt. Ja, und dann noch zwei Fragen an euch, die ich am Ende des Podcasts allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen stelle. Deshalb natürlich auch an euch. Tobias, an dich als erstes die Frage, worauf freust du dich in der Zukunft eigentlich am meisten?
Oh, das ist eine gute Frage, Julia. Also was mir spontan einfällt, ist wahrscheinlich weniger eine Freude, denn mehr eine Hoffnung für die kommenden Jahre. Zum einen kurzfristig gedacht, dass wir nach den Corona-Jahren wieder alle weniger über Krankenstand, Ausfall und irgendwelche Homeoffice-Notwendigkeiten sprechen müssen. Ich denke, das hat an vielen Mitarbeitern gezehrt und ganz global gesehen, dass wir es schaffen, dass wir die vorhandenen Technologien und Verfahren, die uns bei der Bekämpfung des Klimawandels voranbringen, dass wir diese wesentlich schneller in die Verbreitung und Anwendung bringen. Ich denke, das ist so eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und da hoffe ich, dass wir auch als Softwarebranche unseren Teil zur Lösung beitragen können.
Und wie sieht's bei dir aus, Stefan?
Ich freue mich am meisten, weil ich Optimist bin, darauf, dass die Menschheit es schaffen wird, sich gemeinsam darum zu kümmern, dass wir noch sehr lange gemeinsam auf diesem Planeten verweilen können, bevor wir uns einen anderen suchen müssen.
Ja, da seid ihr euch dann doch im Herzen sehr ähnlich. Schön, dass ihr heute beide dabei wart. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe tatsächlich einiges gelernt. Ja, ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg bei allem, was ihr in der Zukunft plant. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
Danke, sehr gern.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gern. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Softwarebranche hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Softwareunternehmen müssen sich gut überlegen, in welchen Komponenten ihr spezifischer Wettbewerbsvorteil liegt, denn nur hier lohnt es sich, teure und vor allem rare Entwickler und Entwicklerinnen einzusetzen. Da, wo kaum eine Unterscheidung zum Wettbewerb erreicht wird oder wo schnell und ohne viel Aufwand Lösungen entwickelt werden sollen, wo IT-Fachkräfte fehlen oder wo vom Kunden selbstständig individualisiert werden soll, sind Low- oder No-Code-Lösungen eine echte Alternative, denn sie ermöglichen eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil oder auch einen schnellen Go-to-Market. Formulare, Prozessautomatisierungen, Apps, Browseranwendungen und vieles mehr können heute schon über Low- und No-Code umgesetzt werden. Zukünftig werden es aber wohl noch wesentlich mehr Anwendungsmöglichkeiten sein. Allerdings sind Low- und No-Code-Lösungen nur das Tool und auch hier ist eine intensive Beschäftigung mit dem Ziel der gewünschten Anwendung notwendig, idealerweise in enger Abstimmung zwischen IT und Fachabteilung. Ja, und um die Frage dieser Folge zu beantworten, Low- und No-Code sind wesentlich mehr als ein Hype und ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, Digitalisierung nicht ins Stocken zu bringen. Der heilige Gral, oder sagen wir besser, ein Heilsbringer, sind sie jedoch ebenso wenig. Denn erstens müssen die Bausteine auch programmiert werden, zweitens muss sich ihre Anzahl noch deutlich erhöhen, drittens wird es auch zukünftig komplexe Codes geben, die von Entwicklern und Entwicklerinnen programmiert werden müssen. Und nicht zuletzt wirbelt die Tatsache, dass KI heute schon Code schreiben kann, also die sogenannte Generative AI, die gesamte Branche gerade gehörig durcheinander. Wenn euch dieses Thema übrigens näher interessiert, dann meldet euch unbedingt bei mir, denn da mache ich sehr, sehr gern noch eine eigene Folge dazu. Und das war sie schon, die dritte Folge Hallo Zukunft. Ich hoffe, ihr habt jede Menge neues Wissen mitgenommen und vielleicht ist euch der eine oder andere Zusammenhang jetzt etwas klarer geworden. Wenn ihr Interesse habt, euch im Softwarebereich auszutauschen, dann schaut doch mal in unseren Arbeitskreisen vorbei. Im Softwarebereich sind das die Arbeitskreise Künstliche Intelligenz, Security and Privacy und Cloud Transformation. Außerdem arbeiten wir gerade an einem flächendeckenden GTA-Angebot, bei dem wir noch Freiwillige suchen, die Grundschülern in Sachsen Calliope Mini-Programmierung beibringen. Meldet euch da also ebenfalls gern. Nicht zuletzt haben wir eine eigene Strategiegruppe Software, bei der ihr nicht nur eure Themen einbringen könnt, sondern euch auch mit Tobias, Stefan und vielen anderen Playern am Standort und darüber hinaus vernetzen könnt. Alle Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes, genauso wie den Kontakt zu Lutz Hoffmann, unserem Ansprechpartner für den Fachbereich Software. Und wenn ihr Ideen und Vorschläge für neue Podcast-Themen habt, dann meldet euch gern bei mir unter hallozukunft@silicon-saxony.de. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und uns auf der Plattform eurer Wahl folgt und bewertet. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Julia.